herzlich warmes Willkommen bei Mutig herausspaziert. Wege aus dem Nebel in wärmendes Licht. Mit neuer Energie in Bewegung kommen, der Einladung zur persönlichen Ausdehnung folgen. Ich nehme dich gerne, sehr gerne mit. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Göttin Kali, die tantrische Weisheitsgöttin Kali, Göttin der Zerstörung. Heute Morgen bei der Impulsfindung erreichten mich zwei interessante Themen. Das eine war eine, man könnte fast sagen, kunstvolle, also kalligraphische Schmierkunst an einem Stromkasten. Da heißt es, Leben ist zu kurz, um Angst zu haben. Mit einem wütenden Herzen, das Beine hat, das die Fäuste ballt, wo die Mundwinkel nach unten gezogen sind und die Augenbrauen nach oben. Es fehlt zwar der Artikel und die Groß- und Kleinschreibung ist auch nicht korrekt, aber die Botschaft ist doch klar, oder? Das Leben ist zu kurz, um Angst zu haben. Und ich finde, es ist durchaus richtig in weiten Teilen. Und es korrespondiert ein bisschen mit diesem Thema der tantrischen Göttin Kali, die Göttin der Zerstörung, die ihren Tanz im Chaos vollführt. Und aus diesem Tanz erschafft sie Shiva und den Raum, wodurch das Chaos verschwindet. Das ist der Beginn von etwas Neuem. Das hat mich dazu geführt, ganz offen mit meiner Situation noch einmal in diese Episode zu gehen, denn es gibt verschiedene elementare, fast existenzielle Themen, die mich gerade umtreiben und die mich sehr fordern, wo es sich genau so anfühlt wie ein Tanz im Chaos. Und es verbindet mich mit dieser Energie dieser Gottheiten, die ich auch schon unterrichtet habe und habe wirklich jede einzelne dieser 7 Gottheiten sehr explizit als Yogastunde vorbereitet und unterrichtet und meine Schülerinnen und Schüler haben es geliebt. Und somit mache ich uns allen das hier einmal nutzbar zum besseren Verständnis. Vielleicht geht es euch ja auch gerade so, denn kosmisch passiert hier einiges. Es ist am Himmel so viel los. Ihr habt die Polarlichter sicherlich gesehen und ihr habt möglicherweise auch wahrgenommen, dass es da, wie wir so schön sagen, rückläufige Planeten gibt. Also aus der Perspektive der Erde erscheint die Bewegung des Merkur rückwärts gerichtet. In der Astrologie steht der Merkur vor allem für Kommunikation, Denkprozesse, Technologie und Reisen. Ist er rückläufig, stehen genau diese Bereiche ein wenig Kopf. Sind immer Chancen zum Innehalten und zur Selbstreflexion. Je nachdem, durch welches Sternzeichen der Merkur bei seiner Rückläufigkeit wandert, können wir noch konkreter schauen, was uns erwartet. Und diesmal treffen diese unterschiedlichen Energien von Schütze, Feuerzeichen und Skorpion, Wasserzeichen aufeinander. Expansion, Glauben, Philosophie, große Perspektiven. Das kann auch heißen, dass große Ideen und Glaubenssysteme hinterfragt werden. Details schnell übersehen und auch Übertreibungen oder Ungenauigkeiten in Aussagen typisch sind für diese Zeit. Also gilt es, bewusst zu reflektieren und die eigenen Überzeugungen und Pläne lieber zweimal zu überprüfen, statt impulsiv loszulegen. Also die Energien verschieben sich nach innen ab dem 19. November. Der Skorpion steht für tiefe Transformation, Geheimnisse, Vertrauen und emotionale Prozesse. Und diese Zeit lädt uns ein, hinter die Fassade zu blicken, auch hinter unsere eigene, also das Visier hochzuklappen und genau und ehrlich hinzuschauen, Vertrautes zu überprüfen, die eigenen Schatten zu betrachten und innere Strukturen mutig zu verändern. Alte Gespräche, verborgene Themen oder unausgesprochene Wahrheiten können wieder an die Oberfläche kommen. Missverständnisse treffen oft tiefere emotionale Ebenen. Also es ist richtig was los da oben am Kosmos und das darf uns auch mal ein bisschen durcheinander wirbeln. Wenn wir es dennoch schaffen, im Vertrauen zu bleiben, dass das Universum etwas mit uns vorhat, dass das Leben es gut mit uns meint, dann ist das ein wesentlicher, ein großer Schritt. Tief durchatmen und ich empfehle die Thymusdrüse. Das ist etwas, was ich ausgesprochen schätze, denn es erinnert mich sehr an meinen Sohn, der als blinder junger Mann die unterstützte Kommunikation zwar auch gelernt hat, aber intuitiv, bevor er überhaupt Schulkind wurde, sich auf die Brust geklopft hat. Das ist diese Drüse, dieses Organ, was in der frühen Kindheit bis zur Pubertät verantwortlich dafür ist, dass wir unsere Immunabwehr stärken, dass die Zellen sich verbinden und dass die Immunabwehr das Gute vom Bösen zu unterscheiden lernt. Und damit an diesem Punkt zu klopfen, sich zu berühren, das ist ja im Brustkorb, oberer Bereich, also eine Handbreit unter der Halsbeuge, etwas oberhalb des Herzens, hinter dieser knöchernen Situation ein Punkt, ihr werdet es merken, ganz sanft, ganz vorsichtig darf man hier mal klopfen und damit das Bewusstsein vertiefen und tatsächlich noch immer die Immunabwehr ein bisschen stärken. Thymos im Griechischen bedeutet so viel wie der Sitz der Seele. Ja, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen, aber in der Antike glaubte man das ganz fest. Und diesen Punkt, der gleichzeitig das körperliche Befinden verbessern soll, heißt es in der Medizin, in der Wissenschaft, verbindet uns mit dem Bewusstsein. Und Verbindung ist etwas, was ganz wichtig ist für tiefes Vertrauen, für eine Emotion, die Sicherheit heißt. Also uns selbst das Gefühl von Bewusstsein, von Stabilität, von Atemfluss, von Herzschlag an dieser Stelle verbindlich verstärken zu können, ist ein ganz schnelles Muster, wenn es mal eng wird. Wenn etwas mit uns durchzugehen scheint, wenn Angst aufkommt, was ganz natürlich ist, dann an dieser Stelle mal zu klopfen, ist etwas, was von außen kaum bis gar nicht als seltsam, befremdlich wahrgenommen wird. Was wir jederzeit tun können, nahezu überall. Und das regelmäßig und das in Ruhe, mit immer mehr Ruhe, dieses Werkzeug immer bei uns zu haben, genauso wie unseren Atem, ja, ist ein Geschenk, ist eine Möglichkeit, uns sehr schnell ein bisschen runterzuholen, uns ein bisschen zu erden, zur Ruhe zu bringen. Selbst wenn denn dann im Außen gerade so viel los ist, wir bleiben in Ruhe. Und nun komme ich zum Götter-Yoga zurück. Nun mache ich uns die Göttin Kali einmal ein bisschen vertraut und zunutze. Ich denke, ihr werdet es verfolgen können und mögen. Götter-Yoga, Yoga wie im Himmel. Zwischen Himmel und Erde ist eine Menge los, habe ich gerade schon erklärt, die kosmische Situation, die Sterne, die Planeten, ganz besonders in unserem 21. Jahrhundert. Auf dem Weg von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft haben wir viel Wissen angesammelt. Gleichzeitig sind wir immer weniger in der Lage, den vielfältigen täglichen Anforderungen gerecht zu werden. Doch auch wenn wir manchmal von der guten alten Zeit reden, vor 1000 und mehr Jahren war nicht alles einfacher. Auch damals suchten Menschen nach Wegen, ein glückliches Leben zu führen. Sie stolperten dabei, standen wieder auf und hatten etwas gelernt, das sie an ihrem Ziel ein Stück näher kommen ließ. Um ihre Erfahrung mit anderen zu teilen, erzählten sie Geschichten und sie ließen diese oft im Himmel spielen bei den Göttern. Denn auf diese Weise konnte schwierige Philosophie leichter das Herz der Zuhörer berühren und Erkenntnis wecken. Ihr merkt schon, ne? Das Herz der Zuhörer berühren. Also wenn wir uns dort berühren, die Hand auflegen oder sogar klopfen, dann stärken wir ein System, das möglicherweise wirklich in der Lage ist, unser Immunsystem zu stärken, indem es Gutes von Schlechtem unterscheidet. Und genauso dürfen wir das auch mit der Informationsflut tun. Uns einen ruhigen Moment gönnen und das Gute vom Schlechten unterscheiden. Göttergeschichten als Parabeln des Lebens. Seit Anbeginn der Zeit lernen die Menschen am besten mit Geschichten. Geschichtenerzähler sind Landkartenmaler der Wege des Unterbewusstseins. Das ist ein kluger Zugang zur Seele, denn wir können uns zwar vornehmen, zum Beispiel in unserer Yoga-Praxis konsequenter zu sein, uns im Berufsleben selbstsicherer zu zeigen oder in der Partnerschaft unser Herz offen zu halten. Doch wenn wir das über den Verstand erzwingen wollen, stoßen wir schnell an unsere Grenzen. Daher die Geschichten. Wenn wir hören, wie die Götter mit Herausforderungen umgegangen sind, erkennen wir Wege, die wir auch gehen können. Die Geschichten dienen als Anregung zu mutigen Entscheidungen und praktischem Handeln zu finden. Und mit diesen Geschichten möchte in erster Linie eine aktive Hilfestellung für schwierige und unklare Lebens- oder Entscheidungssituationen zu uns kommen. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, die uns unruhig oder ratlos werden lassen, weil sie zu komplex erscheinen. Es gibt zu viele Optionen oder weil ein Gefühl der Leere entsteht. Ja, nichts scheint mehr möglich zu sein. In solchen Momenten, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, sehnen wir uns nach Unterstützung von außen. Diese Unterstützung können wir aber auch in uns selbst finden. Durch Nachdenken und Gespräche können wir die Situation analysieren. Doch was machen wir dann damit? Wie kommen wir aus der Unzufriedenheitsfalle heraus? Wie viel Geduld und welche aktiven Schritte sind nötig und möglich? Was jetzt beginnt, ist yogisches Denken und Handeln. Es gilt, die Balance zwischen Akzeptieren und Verändern zu finden, zu erkennen, wann wir unsere eigene Realität erschaffen sollten und wann wir uns einfach auf den Lauf der Dinge verlassen können, ohne dabei jegliche Verantwortung für unser Leben, unser eigenes Leben abzugeben. Genau für diese Problematik haben die Inder ihre Götter und deren Geschichten erschaffen. Sie versinnbildlichen, welche ungeheuren Kräfte in uns stecken, die schon da sind. Und sie zeigen uns, dass diese Kräfte sich nur im Zusammenspiel zu voller Blüte entfalten. Die eine Kraft bedarf immer auch der anderen, weil sonst eine ungute Einseitigkeit entsteht, die letztlich das ganze Universum zerstören kann. Der hinduistische Götterhimmel hat dafür ganz schön viel zu bieten. Von 330 Millionen Göttern ist die Rede in den Puranas, den alten indischen Göttergeschichten. Doch so unüberschaubar und kompliziert, wie das auf den ersten Blick wirkt, ist es gar nicht. Wir wollen uns natürlich nicht gleich mit dieser Anzahl von Göttern und Götterngeschichten beschäftigen, sondern wir beschränken uns auf wenige und den Prozess vom Wunsch zur Wirklichkeit. Alles jedoch basiert auf der Trinität von Brahma, Vishnu und Shiva. Diese drei symbolisieren den ewigen Kreislauf des Lebens, die Kräfte der Schöpfung, der Erhaltung und des Vergehens. Geburt, Leben und Tod. Im Kleinen erleben wir diese Kräfte jeden Tag mit dem Aufwachen, dem Tagesverlauf und dem Einschlafen. Auch bei all unseren Vorhaben und Projekten erleben wir diesen Kreislauf immer wieder. Dies spiegelt der Kräftezyklus wider, den wir im Götter-Yoga beschreiben. Die Götter und Göttinnen repräsentieren zudem die Polarität der männlichen und weiblichen Qualitäten. Jeder Gott hat seine Shakti, seine Kraft, seinen femininen Gegenpol. Männliche Tatkraft funktioniert nicht ohne weibliche Weisheit. Brahma ist nichts ohne Sarasvati. Vishnu und Lakshmi gehören fest zusammen und Shiva hat seine Parasvati. Aber Moment, heißt seine Frau nicht Kali? Wenn man sich mit den Göttern näher beschäftigt, stößt man schnell auf solche scheinbaren Ungereimtheiten. Doch die Namensverwirrung lässt sich leicht klären. Genau wie wir selbst haben auch die Götter verschiedene Aspekte. Mal sind sie zornig, mal gutmütig. Wenn Shivas Partnerin ihm liebevoll zugewandt ist, kennen wir sie als Parvati. Steht sie gerade in Waffen, um Dämonen zu bekämpfen, zeigt sie sich uns als Kali. So erscheint jede Persönlichkeitsfacette und jede innere Kraft unter einem anderen Namen im indischen Pantheon. Und dann gibt es noch die Dämonen, gegen die die indischen Götter immer wieder in die Schlacht ziehen müssen. Diese Kämpfe haben natürlich eine tiefere Bedeutung, denn sowohl die guten Gottheiten als auch ihre bösen Gegenspieler stehen immer für Aspekte unserer eigenen Persönlichkeit. Die Götter repräsentieren dabei unsere Stärken, unsere Ressourcen, die wir mitbringen und die wir entwickeln können. Die Dämonen stehen für unsere Sorgen, Ängste und alle schwierigen Emotionen, mit denen wir umgehen lernen müssen. Weil es aber für die Lösung von Problemen nicht das einzige wahre Rezept gibt, werden die Göttergeschichten in ganz unterschiedlichen Versionen erzählt. Die Entstehung des Universums oder Ganeshas Geburt beispielsweise beschreibt jeder Lehrer anders, je nachdem, welche Botschaft er damit übermitteln will. Das Schöne bei allen Geschichten, im Himmel gibt es immer ein Happy End. Und das ist ja dieser Perspektivwechsel, die Dinge klar zu sehen, unserer Anteile ja habhaft zu werden, wie wir vorhin schon gehört haben, hinter die Schatten zu blicken, was die kosmische Situation uns anbietet, bei uns zu bleiben, trotzdem wohlwollend uns genau so zu akzeptieren, wie wir sind, mit den göttlichen und den dämonischen Anteilen. Es gibt ein Happy End. Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst. Das ist das Einzige, was wir tun können. Hier heißt es so schön, vom Wunsch zur Wirklichkeit. Die erste Phase heißt die Vision finden. Die zweite Zweifel beseitigen. Die dritte Selbstbewusstsein entwickeln. Und Phase 4 heißt den Dämonen begegnen. Das ist unsere Kali. Da komme ich gleich drauf zurück. Phase 5 ist den Erfolg einladen. Ein ganz wichtiger Punkt. Einladen und annehmen. 6 ist die Freude feiern. Und 7 die Stille erfahren. Aber bis wir dahin kommen, ja, vom Wunsch zur Wirklichkeit dauert es eine Weile. Während dieser Durststrecke, besonders dann, wenn es ungemütlich wird, kann es sein, dass wir alles hinschmeißen möchten. Wir sehen Anstrengung als schlechtes Omen oder Kritik als der Weisheit letzter Schluss. Nun heißt es, dran zu bleiben und für die Visionen einzustehen, koste es, was es wolle. Und da ist sich Kali für nichts zu schade. Unermüdlich stellt sie sich allen Dämonen, auch ihren eigenen, ohne Angst. Tja, wenn wir alles hinschmeißen wollen, wenn wir das Gefühl haben, es ist zu viel, dann kommt Kali. Unermüdlich stellt sie sich allen Dämonen, ohne Angst. Hier ist Kalis Geschichte. Kaum ist eine Schlacht gewonnen, droht den Göttern und Dämonen meist schon die nächste Auseinandersetzung. Diesmal war es der furchterregende General Raktabija, der das Heer der Bösewichte wieder zum Angriff gegen die Götterwelt führte. Doch es wurde keine gewöhnliche Schlacht, denn Raktabija hatte einen Trumpf in der Hand, der einen Sieg der Götter unmöglich zu machen schien. Er hatte seinen Geist lange und intensiv fokussiert und war dadurch so stark geworden, dass Brahma ihm einen Wunsch erfüllen musste. Und Raktabija hatte geschickt gewählt. Sollte er im Kampf verletzt werden, würde aus jedem Tropfen seines Blutes, der zu Boden fiel, ein neuer Dämon von seiner Art entstehen. Und aus deren Blut wiederum neue Dämonen. Genau das machte dem Götterheer gerade schwer zu schaffen, denn tatsächlich wurde die gegnerische Seite mit jedem Hieb größer und unbesiegbarer. Je mehr die Götter sich anstrengten, desto stärker wurde das, wogegen sie ankämpften. Als alles verloren schien, betrat die mächtige Durga das Schlachtfeld. Die Götter hofften, das Blatt möge sich nun wenden, da endlich die Muttergöttin selbst erschienen war. Auf ihrem Löwen ritt sie der Dämonenschar entgegen, doch auch sie musste erleben, wie mit jedem Dämon, dem sie zu Boden schlug, gleich mehrere neue Ungeheuer entstanden, die in ihrer Überzahl nicht mehr zu bezwingen waren. Durga wurde zornig, sehr, sehr zornig. Sie wurde so zornig, dass plötzlich nichts mehr von ihr da war, außer dem Zorn und der Wildheit selbst. Es gab auf der ganzen Welt nichts Furchterregenderes als sie. Sie hatte sich in Kali verwandelt, ihr Haar stand zu Berge, ihr Kleid war zerfetzt und so rannte sie mit nackten Brüsten und erhobenem Messer auf ihre Feinde zu. Sie hieb und schlug auf die Dämonen ein und keiner sollte ihr entkommen. Noch fühlten Raktabija und seine Meute sich sicher, doch dann bemerkten sie Kalis lange Zunge und sie mussten hilflos mit ansehen, wie Kali unnachgiebig jeden Tropfen Blut der Dämonen auffing und trank, als wäre es ein Lebenselixier. Während das Heer der Dämonen nach und nach schwand, steigerte sich Kalis Blutrausch. Sie trug bereits eine Girlande aus Dämonenköpfen um ihren Hals und hatte sich einen Rock aus den abgeschlagenen Armen der Monster gemacht. So dezimierte sie das feindliche Heer, bis sie nur noch von Leichen umgeben war. Doch ihr Blutrausch war nicht zu stillen. Da bekamen es die Götter selbst mit der Angst zu tun. Nur Shiva, Kalis Gatte, behielt die Ruhe. Er legte sich mitten auf ihren Weg und war ganz still, als ob auch er tot sei. Als sie nun in ihrem wilden Tanz auf seinen Körper trat und ihr Fuß sein Herz berührte, wachte sie aus ihrem Zorn auf. Sie erkannte ihren geliebten Mann und ihr Bewusstsein kam endlich wieder zur Ruhe. Und Shiva und Kali verließen Hand in Hand das Schlachtfeld. Ich liebe diese Geschichte. Ich finde sie wundervoll und sie erinnert mich an das vergangene Wochenende. Kurze Pause. Ja, ich als friedliebende Yogini, die ich so gut darin bin, Dinge wegzuatmen, auch immer wirklich sehr viel Verständnis für andere Menschen habe, sehr viel Geduld und mit meinem liebevollen Herzen im Grunde alle aufnehme. Ich bin am Samstag in eine Situation geraten, in der Kali aus mir herauskam und wie eine Furie, und hier möchte ich jetzt nicht in Details gehen, bin ich laut und wild geworden. Und es war genau richtig. Es war genau richtig und ich habe mich ähnlich gefühlt, wie das hier beschrieben war. Da musste ich wirklich schmunzeln über diese Fügung, dieses mich erinnern, dieses Erkennen dessen, was in mir steckt. Es ist niedlich im Rückblick, aber es ist wichtig im Verstehen. Und sich dann im Nachgang wieder zu beruhigen, zu realisieren, was war. Verstehen ist noch gar nicht unbedingt nötig, zu realisieren, was war und in der Selbstakzeptanz, in der liebevollen Güte für mich selbst zu bleiben. Das war neu. Das war neu für mich und das war eine schöne Erfahrung. Über alles, was ich gelernt habe, den ganzen Weg, jede Körperübung oder Asana, wie wir das im Yoga nennen, jede Meditationseinheit, ich war stolz darauf, dass ich mich so lange nicht habe provozieren lassen. Und es waren viele Versuche auf der anderen Seite. Und ohne jetzt auf die andere Seite zu gehen, denn es geht ja um meine bin ich froh, dass ich so lange geduldig, abwartend, verständnisinnig und friedlich war. Und es war auch genau richtig, an irgendeiner Stelle zu sagen, so und jetzt muss mal was aus mir raus. Alles andere wäre Selbstzerfleischung. Und dann, ja, ist es grenzwertig. Also lasse ich es jetzt mal raus. Es war eine bewusste Entscheidung, eine Entscheidung nach einem Partywochenende, in dem ich sehr nüchtern war, also auf Alkohol verzichtet habe. Und das, was da aus mir herausbrach, war echt, es war authentisch, es war ehrlich, es war nötig und im Rückblick passend. Und wo denn Shiva ist, der am Ende mit mir Hand in Hand das Schlachtfeld verlässt, das wird sich noch zeigen. Aber das ist auch gar nicht entscheidend, sondern zu realisieren, es geht um mich, ich habe diese Anteile, die dürfen raus und ich kann das. Also so bizarr und schaurig die Schlachten zwischen den Göttern und Dämonen auch erscheinen mögen, die Schlachtfelder sind gar nicht so exotisch, denn sie liegen stets in uns selbst. Die sich bekämpfenden Parteien sind die verschiedenen Anteile unserer Persönlichkeit, unsere Gedanken und unsere Glaubenssätze. So blicken wir hier also auf den Alltag. Wir haben Götter kennengelernt, die mit wunderbaren Kräften gesegnet sind, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Nun sehen wir, dass auch die Dämonen einiges zu bieten haben. Raktabija ist einfach nicht klein zu kriegen. Im Sanskrit bedeutet sein Name Blutsaat. Bei jeder Verletzung, die man ihm zufügt, vermehrt er sich und damit seine Kraft. In manchen Überlieferungen der Geschichte heißt es sogar, dass ein Tropfen seines Blutes gleich tausende neue Dämonen erzeugt. Das Erschreckende daran, er hat diese Wunderkraft von den Göttern selbst verliehen bekommen. Man muss sich da nicht fragen, warum die Dämonen sich überhaupt so etwas wünschen dürfen. Die Lösung ist einfach. In unserem Geist gilt gleiches Recht für alle. So wie unsere Kraft mit kleinen Siegen wächst, so multiplizieren sich auch unsere Sorgen und Ängste, wenn wir ihren Samen einen Nährboden geben, um zu sprießen. Wenn wir uns auf Negatives konzentrieren, dann wächst die Zahl der Dämonen in unserem Geist und wir geraten in eine Abwärtsspirale. Dieser Sog kann so stark werden, dass selbst die Götter keine Antwort mehr haben. Als Durga erkennt, dass sie nichts ausrichten kann, ist das in unserem Alltag mit einem Burnout oder einer Depression gleichzusetzen. Durga hat versucht, mit allen Mitteln der konventionellen Kriegsführung zu gewinnen und ist gescheitert. So geschickt unser Geist sein kann, mehr vom Gleichen hilft nicht immer. Wenn negative Gedanken, Sorgen und Ängste in uns Fuß gefasst haben, bringt uns positives Denken allein nicht mehr wirklich weiter. Kali zeigt den Weg aus dieser Depression. Sie versucht nicht, die Dämonen loszuwerden. Sie verleibt sich stattdessen deren Energie ein. Sie hat sich als ihresgleichen erkannt und ist bereit, ihr Blut in sich aufzunehmen. Übertragen in die Meditations- und Achtsamkeitspraxis nennt man dies tiefes Schauen. Die schwierigen Gefühle wahr und anzunehmen, ist das Gegenmittel dazu, sich in negativen Gedanken zu verlieren. Normalerweise fragen wir uns, wenn etwas schiefgelaufen ist, wo unser Fehler lag. Wenn sich Fehlschläge häufen, wird aus der Analyse jedoch manchmal eine Selbstanklage und die beschriebene Abwärtsspirale beginnt. Raktabija hält Einzug in unseren Geist. Beim tiefen Schauen wechseln wir vom Denken zum Fühlen. Wir nehmen einfach nur wahr, wie es uns gerade geht, ohne das zu bewerten. Kali steht fast nackt in der Schlacht. Auch uns tut es gut, uns wieder auf unsere Körperlichkeit zu besinnen, den Körper zu spüren und das, was gerade in ihm vorgeht. Was für Empfindungen nehmen wir wahr? Wie fühlen wir uns? Wie erleben wir diese Gefühle ganz real in unserem Körper? Wo in unserem Körper spüren wir sie? Dadurch kommen wir zurück in den Augenblick. In den gegenwärtigen Moment, ins Hier und Jetzt. Wenn wir aufhören, die negativen Gedanken zu kultivieren und uns wieder für das interessieren, was in uns lebendig ist, dann verlassen wir die Frustzone. Wenn wir unseren Fokus auf Empfindungen und Gefühle richten und diese zulassen und annehmen, dann können negative Gedanken keine neue Saat ausbringen. Und das ist eine ziemlich gute Beschreibung dessen. Also tiefes Schauen ist nichts anderes als ehrlich fühlen. Uns trauen, das zu fühlen, was da ist. Und damit, tja, wie soll ich es formulieren? Vielleicht am besten so. Dein Schmerz will dich nicht zerstören, sondern er will dich öffnen. Er will dein Herz öffnen, damit du tief schaust. Du musst nicht erst besser werden, um liebevoll mit dir zu sein. Die Liebe zu dir macht dich besser. Selbstakzeptanz. Selbstliebe. Liebende Güte. Das sind die Dinge, die uns an der Stelle helfen. Denn kein Gefühl bleibt wirklich, wenn wir es fühlen. Es bleibt nur, wenn wir versuchen, es zu vermeiden. Und da ist Kali mit ihrer Energie, die am Ende als Shiva ruhig und beseelt heraustritt. Eine wirklich gute Coachin. Und damit, ja, komme ich zurück zur Thymusdrüse. Uns mit unserer Körperlichkeit zu verbinden, dieses Klopfen zu fühlen, zu spüren, tut mir das gut oder brauche ich vielleicht etwas anderes, um zu mir zurückzukommen, um die Verbindung zwischen Körper und Geist, den Weg zur Seele zu finden, um Ruhe zu finden, aus der heraus ich dann gute Entscheidungen treffen kann. Und das Gute ist, wir sind ja nicht allein. Wir haben nicht nur die hinduistischen Götter an unserer Seite, sondern auch ganz viel andere berufene Hilfe. Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die aus eigener erlebnisbasierter Weisheit heraus handeln und ihre Persönlichkeit entwickelt haben und die bereit sind zu helfen. Wenn du ein Stückchen Wegbegleitung brauchst, wenn du mehr Anregung, Inspiration, Unterstützung brauchst, dann sehr gerne schau auf meiner Website bettinadrake.de und ich werde diese Literatur Götter-Yoga zusätzlich noch in die Shownotes geben. Also gerne lass mich wissen, wie es dir beim Abhören geht, welche Anregungen, welche Themen bei dir oben aufliegen, was du dir wünschst. Und wenn du intensive, direkte Begleitung möchtest, dann gerne melde dich bei mir. Gerne teile meinen Podcast an Menschen, an die du denkst, wenn du es hörst und glaubst, es könnte auch dort hilfreich und treffend sein. Gerne abonniere meinen Podcast und sehr gerne lass mich wissen, was deine Gedanken dazu sind.